Ich glaube, es braucht die, nennen wir es mal, Exklusion, um die Inklusion gesellschaftlich zu fördern.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast «Kulturzyklus» gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Wir haben heute zu Gast das Netzwerk Madnest. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht gekannt. Ich bin gesurft im Internet, bin über Promentesana zu euch gestolpert. Simon, Nick und Jennifer, herzlich willkommen, dass ihr bei mir Gast sind bei dem Podcast.
Danke für die Einladung.
Danke.
Wenn man über Madnest stolpert, was versteht man unter dem? Was wollt ihr mit dem?
Ich glaube, jeder sieht bei Madnest so etwas Eigenes darum. Also natürlich hat Madnest so eine generelle Botschaft, würde ich sagen, von wegen die ganze Thematik enttabuisieren von psychischen Erkrankungen mit dem Bezug auf kreatives Wirken. Also alle von uns, die im Kernteam sind und sonst im Team sind, sind kreativ im privaten Leben, machen zum Beispiel Musik, Poetry Slam, Texte, Malereien, Bilder, Fotografie. Da ist recht viel vertreten.
Ist denn da, wo ihr wollt erreichen, ein Stück weit auch Aufklärung, ein Stück weit Politik?
Ganz klar, ja. Also ich glaube, es ist wie automatisch schon politisch, wenn man irgendwie gegen aussen möchte treten irgendwie mit dieser Botschaft, ist es doch eigentlich gerade politisch irgendwie. Wir möchten aufmerksam machen und am liebsten wäre uns ja auch, dass die Politik das hört und sieht und auch etwas unternimmt. Oder dass Menschen wie wir mit einer psychischen Erkrankung mehr Aufmerksamkeit bekommen, sondern einfach sichtbarer werden.
Ich glaube, es ist mega relevant, dass wir durch das, dass wir uns zeigen und die Aufmerksamkeit bekommen, die Aufmerksamkeit können auf das Thema lenken und auf die Kernbotschaften, wie eben der Nick gesagt hat, so die Entstigmatisierung von psychischer Krankheit.
Ist denn da im Jahr 2021 überhaupt nötig?
Ja.
Ja, ich finde es immer so komisch, wenn jemand sagt, ah, jetzt sind wir ja im 2021, das muss ja mittlerweile mal normal sein und es ist keine. Und das hat man vor 10 Jahren zu einer anderen Thematik gesagt. Heute sagt man das eben zu Mental Health oder Rassismus. Jetzt sind wir im 2021, also es müsste doch langsam normal sein. Oder LGBTQ, wenn man schwul ist oder lesbisch, sollte doch normal sein. Also ich glaube, in 10 Jahren werden wir zu etwas anderem das Gleiche sagen. So, jetzt sind wir doch im 2031.
Und ich frage mich dann immer, wenn jemand das sagt, so, wieso sagst denn du das jetzt? Möchtest du jetzt gerade den Diskurs auf etwas anderes lenken? Und wieso? Weil jetzt reden wir eigentlich über psychische Gesundheit und dir ist vielleicht nicht wohl damit. Und dann kommt da, jetzt sind wir doch im 21, ist doch alles gut. So, nein, offensichtlich nicht, weil sonst würde es uns nicht geben.
Jetzt haben wir gerade vorne gesagt, wir reden von psychischer Gesundheit. Also es hat einen anderen Fokus als psychische Krankheit. Ist das bewusst gewählt? Oder ist das Ausblenden von der psychischen Krankheit, wo ja das Thema wäre?
Also ich glaube, der Fokus ist ja schon, wir haben uns alle zusammen gesammelt aufgrund von psychischen Erkrankungen. Das ist schon so. Ich glaube, ich habe das Wort psychische Gesundheit benutzt, weil ich finde, Gesundheit und Krankheit sind zwei Seiten von der gleichen Medaille, oder? Also das Oberthema bleibt wie das Gleiche, ob man jetzt von der Krankheit oder von der Gesundheit redet. Ja, und ich finde, Wörter sind mega relevant. Ich weiss zum Beispiel auch, Simon sagt mega oft, meine Psyche hat mich erst mal überrascht. So wertungsfrei. Das ist dann wie nochmal eine ganz andere Ebene von Sprache und Bewusstsein. Für mich persönlich spielt es nicht so eine Rolle, ob wir über psychische Krankheit oder psychische Gesundheit redet. Für mich ist das gleiche Thema.
Weiss ich denn, wieso du da bist, wenn du sagst, ich definiere mich über psychische Gesundheit? Braucht es denn nicht das Krankheitsbild? Also, warum bist denn du überhaupt bei Madnest dabei? Ist denn die Erwartung jetzt an mich, dass ich nicht mehr über Krankheit rede?
Nein, das ist nicht die Erwartung. Ich glaube schon, dass ich bei Madnest bin, aufgrund von einer Erkrankung, die ich durchgemacht habe. Aber es ist wie nicht das, was es für mich ausmacht. Also für mich macht es nicht aus, was ist mit mir passiert, was ist meine Geschichte, wie bin ich mit dem umgegangen. Sondern für mich macht es aus, okay, ich habe gemerkt, gesellschaftlich gibt es da eine Tabuisierung, die stattfindet. Und gegen die möchte ich jetzt, wo es mir mega gut geht, eigentlich ankämpfen.
Ich setze mich persönlich viel mit dem Thema Stigmatisierung. Wie kann man entstigmatisieren? Ist es entstigmatisierend, wenn ich 10-mal in die Öffentlichkeit gehe und davon erzähle, was ich erlebt habe? Oder werde ich sogar instrumentalisiert, um eigentlich die Grenzen zu manifestieren, die zwischen krank und gesund schon bestehen? Was für Formate können wir auch schaffen? Also inwiefern können wir eben jetzt die erste Veranstaltung gestalten, dass sie das eben probiert, wie aufzulösen. Und das, was du auch gerade gesagt hast vorher, ist das Thema Neugier, oder du bist dem gierig nach dem Neuen. Und das passiert uns ja, wenn wir wahrscheinlich ehrlich sind, auch zum Beispiel bei Menschen, die irgendwie andersartig aussehen, dass dann gleich wieder die Frage kommt, ja, was ist jetzt da vielleicht noch vorhanden? Woher kommt vielleicht der Mensch? Und das ist genau das, wo die Frage ist, soll man das eigentlich befüttern, die Neugier? Oder soll man probieren, etwas völlig Alternatives zu erschaffen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt da sitzen und eigentlich gar nicht über Diagnosen reden, sondern über Themen. Und dann vielleicht die Realisation könnte kommen, ah, das ist einfach ein Mensch, eben so du und ich, und es besteht gar nicht wirklich so eine Grenze.
Wo wir den Kulturzyklus eröffnet haben, da haben wir am allerersten verzichtet, Menschen mit Behinderung zu benennen. Wir haben einfach gesagt, es kommen bei uns Menschen, die ihre Kunst und das künstlerische Wirken präsentieren. Und die Umgebung und das Umfeld oder die, die wir haben wollen, gewinnen, die Kunst können anzuschauen und sich mit dem auseinandersetzen, die sind nicht gekommen. Die haben wir mit dem nicht können anfangen. Beim zweiten Kulturzyklus haben wir gesagt, okay, den benennen wir es. Und da haben auch Künstler mit Behinderung gesagt, den nicht, den sagt ihr doch, oder? Wir haben die Behinderung und da gehört einfach dazu. Und jetzt ist wie die Frage, da, wo Simon gesagt hat, das auch sichtbar machen, das hast ja du gesagt, oder? Also müssen wir den nicht über Ängste und über Phobie und was da auslöst und was denn da in der Krankheit ist, da überhaupt auch mal zu verstehen, um nachher auch nachzuvollziehen, für was kämpfen die? Müssen sie denn nicht verstehen, was du für einen Weg gemacht hast mit deiner Krankheit?
Ich glaube schon auch. Also nicht unbedingt und nicht zwingend, aber ich muss ehrlich sagen, ich fände es jetzt heuchlerisch zu sagen, ey, ich finde es nicht spannend, wenn ich jemanden höre, der eine tragische Geschichte oder so durchgemacht hat oder das Erlebnis gehabt und durch das ist er jetzt künstlerisch und baut das ein in seiner Kunst. Finde ich das viel spannender zu hören, als ich habe nicht gewusst, was mit meinem Leben anfangen, ich mache jetzt ein bisschen Kunst. Finde ich jetzt so, ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen abwertend, wenn ich das sage, aber ich finde, wenn die Story dahinter ist, ist immer schön, oder auch in einem Film, es hat immer eine Story, oder, und die wird man hören und kennen irgendwie.
Könnte ich denn da, wo deine Biografie, dein Menschsein ausmacht, auch mit der Krankheit in deiner Musik hören, sei das in den Text oder sei das auch im Rhythmus, sei das im Beat oder sei das irgendwo?
Eigentlich nur, weil ich kann eh keine fröhliche Musik machen. Ich höre zwar einmal gern, aber zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht, muss ich nur traurige Musik hören, damit es mir besser geht. Ich will ja spüren, also, was ich gerade empfinde, möchte ich auch vom anderen Künstler spüren. Also, oh, dir ist es auch so schlecht gegangen, du verstehst mich. Und genau das versuche ich auch mit meiner Musik zu erreichen. Das widerspiegeln, mir geht es schlecht und in der Hoffnung, dass ich vielleicht jemanden berühre damit oder jemand die Text liest und merkt, oh, die Person hat das Gleiche durchgemacht oder etwas Ähnliches, die versteht mich. Und genau darum sind wir doch auch zum Teil Fans von Künstlern. Weil
The Cure?
The Cure zum Beispiel, wo, zum Verständnis, ich habe gerade das The Cure-Shirt an, weil man ja irgendwie wie verstanden fühlt von dieser Person, von dem Künstler, von der Künstlerin. Und dementsprechend gehört man auch in meinen Textsachen, zu meiner Thematik oder zu meinem Leben, was sie durchgemacht
haben. Robert Smith, oder der Sänger von The Cure, dem sagt man auch, dass er depressive Anlagen hat. Und ich glaube, der kommt in seiner Musik auch zum Trägen. Extrem, und er sagt ja auch immer, wie das ist eine Form von Bewältigung.
Ja, also nicht nur in seinen Texten, sondern auch in den Videoclips, wo man sieht, die sind alle sehr düster. Und auch sein Auftreten finde ich sehr, ja, würde ich sagen, depressiv. Aber auf eine künstlerische Art, aber auch auf eine menschliche Art, finde ich. Also es ist nicht irgendwie so verhalten, dass man denkt, oh, das ist jetzt so ein Freak, sondern ich glaube, eine Person, die mega fest mit sich selber im Reinen ist und sich kennt und weiß, wer er ist, habe ich das Gefühl, wenn ich ihn so beobachte. Und das habe ich das Gefühl bei vielen Menschen, die sich mit ihrer Krankheit auseinandersetzen, wissen, glaube ich, ganz klar, eigentlich, wer sie sind. Manchmal, sie zeigen es einmal nicht, aber eigentlich weiß man es. Ich habe das Gefühl, alle von Madness wissen eigentlich, wer sie sind, weil sie sich so fest auseinandergesetzt haben mit ihrer Krankheit.
Wenn ich so einen Schritt mache und dich würde fragen, Jennifer, ich habe mal einen Gast bei mir gehabt, der gesagt hat, meine psychische Krankheit gehört mehr zu mir als meine Hautfarbe. Würdest du das teilen?
Schwierig, weil ich bin weiss. Ich lebe in einer Gesellschaft, wo der Hauptteil der Menschen weiss ist. Das heisst, meine Hautfarbe wird im Alltag nicht politisch irgendwie gelesen oder so. Ich bin wie, ich gehöre zu der Mehrheit und habe dementsprechend mega viele Privilegien, die damit einhergehen. Darf ich fragen, was für eine Hautfarbe die Person hatte, die das gesagt hat?
Auch weiss.
Ja.
Oder? Er hat einfach gesagt, für mich ist meine Krankheit viel, viel zentraler, viel prägender als meine Hautfarbe.
Ja, in dem Fall kann ich das mega nachvollziehen. Weil meine Krankheit bringt keine Privilegien mit sich und meine Hautfarbe schon.
Jetzt sagt man immer, auch im Zusammenhang mit einer psychischen Krankheit, und da könnt ihr mal korrigieren, wenn das auch von eurer Perspektive her so nicht stimmt, dass eine psychische Krankheit auch immer eine Form von Bewältigung ist. Also eine psychische Krankheit hat auch Funktion und hat auch seine Berechtigung. Zieht man denn daraus raus nicht auch eine Identität und auch ein Stück weit ein Sein, das sich dann vielleicht spiegelt in deinen Text, wo du als Poetin, Slammerin auf die Bühne bringst?
Ja, mega fest. Also ich glaube, es ist ein ganz spannendes Thema mit der Identifikation mit der Krankheit und was man nachher daraus macht. Ich habe mal ein Zitat irgendwo gelesen, wo so war, so, hey, solange du dich mit deinem Leiden identifizierst, kommst du nie ganz dort raus. Und darum ist für mich mega spannend zu schauen, okay, und was mache ich denn daraus? Jetzt, wo ich nicht mehr in so einem Leiden drin bin. Ja, mega grosse Frage auch so im künstlerischen Arbeiten. Für mich jetzt persönlich.
Mhm. Ihr schreibt ja, dem psychisches Leid und Kreativität liegen oft nahe beieinander. Ist denn die psychische Krankheit immer ein Leiden?
Schwierige Frage, aber ich jetzt so auf die Schnelle würde sagen, ja, weil ich würde mir sofort wünschen, dass ich das nicht hätte, die Krankheit. Weil es wäre alles so, so viel einfacher. Aber natürlich habe ich sehr viel gelernt durch die Krankheit, oder ich bin so viel empathischer geworden mit allem, und das ist natürlich ein mega Pluspunkt, den ich glaube nicht so gelernt hätte durch die Erkrankung. Oder wegen der Erkrankung wäre ich wahrscheinlich ein anderer Mensch geworden. Darum, ja, es ist eigentlich immer ein Leiden, aber ich glaube, man kann das Leiden auch werten, ob es jetzt ein starkes Leiden ist oder ein weniger starkes, oder dass man es eigentlich gar nicht mehr so wahrnimmt, oder man lebt jetzt schon fast das ganze Leben damit, oder ich zumindest, und dann weiss ich zum Teil gar nicht, wie wäre es jetzt ohne, oder so. Bin ich jetzt wirklich am Leiden, oder ist es schon normal, oder dann kann ich es ja nicht Leiden nennen, weil ich kenne es ja nicht anders.
Wenn man dir jetzt zulässt, oder? Wenn man sagt, was bitte, der ist doch nicht krank, der redet doch einfach so cool daher und so klar daher. Das heisst, du bist jetzt nicht in einem Krankheitszustand, aber du nimmst die Krankheit immer mit.
Ja, ich nehme sie mir mit, ich spüre sie auch jetzt. Also ich spüre eine gewisse Anspannung. Bei mir ist eben die ängstliche Erkrankung und die zeigt sich oft mit Körpersymptomen wie Übelkeit. Ich spüre leicht Übelkeit bei mir. Einerseits wegen dem, Achtung Ironie, super Gebäude, wo wir drin sind, weil ich brauche zum Beispiel eben offene Fenster, ich brauche frische Luft und das haben wir da alles nicht. Was alles Sachen sind, wo mir eben Angst bereitet. Aber natürlich sind wir da in einer sehr coolen und lässige Runde, und das beruhigt mich dann auch. Ja. Aber ich nehme die immer mit, ja. Egal wo ich bin. Ja.
Wir haben mal bei uns in die Institution vorgestellt, die bei uns wohnen, wie wollen die benannt werden? Und dann haben sie gesagt, wir wollen gerne Menschen mit einer psychischen Krankheit, weil hinter dem steckt immer noch die Hoffnung und Sehnsucht vor der Heilung. Gehe ich von dem aus, wenn ich dir zulasse, dass die Krankheit immer bei dir ist? Oder gibt es da auch eine Form von Hoffnung oder von Sehnsucht? Irgendwann hört das auf.
Ja, mega. Sonst hätte ich, glaube ich, das Leben schon lange aufgegeben. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es nicht irgendwann besser werden würde. Und ich habe ja gesehen, dass es besser kann werden. Mir ist ja schon viel, viel schlechter gegangen. Und dann wieder gesehen, okay, es geht wieder bergauf. Lässt immer auf mehr hoffen, natürlich. Oder wenn ich vergleiche, was habe ich können vor 15 Jahren machen, was kann ich jetzt machen. Und dorthin wollte ich wieder zurück. Ganz klar.
Was ich wichtig finde zu sagen, ist einfach eben der Unterschied. Wir haben ja Leute mit einer psychischen Erkrankung und wir haben Leute, die man früher als Persönlichkeitsstörung bezeichnet hat. Heute sagt man tendenziell eher Interaktionsstörung. Und das ist natürlich ein grosser Unterschied, oder? Ich habe wie 3 Episoden gehabt, insgesamt etwa 3 Jahre stationär in der Psychiatrie. Dann habe ich Medikamente bekommen und jetzt bin ich einigermaßen sogenannt remittiert oder symptomfrei. Das heisst, die Einschränkungen, die ich im Alltag habe, die sind schon vorhanden. Ich schlafe einfach, ich habe ein hohes Schlafbedürfnis, bin schneller erschöpft und so. Aber wenn ich mir das vorstelle, also ich kann mir es nicht vorstellen, weil ich es nicht weiss, wie es sich anfühlt, aber jetzt, wenn man Angst hat in Situationen im Alltag oder auch jemand, der bei uns dabei ist mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung namens Borderline, dass wenn sie ihr Erleben beschreibt, tut das den Alltag wie noch mehr so definieren. Und ich glaube, ich bin mega dankbar, habe ich es erlebt. Ich bin aber natürlich auch ich traue immer noch darüber, dass ich so viel Medikamente nehmen muss und einfach die Wirkungen spüre, Schmerzen in den Nieren zum Beispiel oder einfach das, was es alles mit sich bringt. Also von dem her finde ich die Unterscheidung mega wichtig zwischen psychischer Erkrankung und Persönlichkeitsstörung. Und was uns aber glaub, mega vereint ist, ich glaube, wenn man so eine Erkrankung hat, wo man sich einerseits mit sich selber auseinandersetzt, aber vor allem auch mit der Gesellschaft, weil der Andreas Knuff ist so ein Spezialist bei dem Stigmatisierungsthema und er sagt, wir kommen das schon als kleine Kind wie mit über. Also musst du aufpassen, wenn jemand, der schreit, der ist sicher ein Verrückter und, oder einmal krank, immer krank. Das heisst, wir lernen schon klein auf die Glaubenssätze, die in der Gesellschaft verankert sind. Und in dem Moment, wo wir selber erkranken, richtet sich die gegen uns selber. Oder? Und das heisst, man sagt ja auch, dass eigentlich die Erkrankung an sich meistens langfristig gesehen ein kleineres Thema ist. Also das würde ich jetzt nicht per se behaupten, aber das grosse Thema ist einfach effektiv, was denkt das Gegenüber von mir? Also jemand hat mir mal gesagt, nach dem zweiten Treffen, ich will nicht mit jemandem Zeit verbringen, wo ein Diagnose hat aus dem schizophrenen Formenkreis. Und das Problem ist eben auch bei uns, was mir auffällt, die Stigmatisierung, die wir erleben, ist viel subtiler. Also ich bin noch nie offen angegriffen worden, ich habe noch nie einen Hassbrief bekommen. Oder die Diskriminierung ist in den Köpfen. Und das finde ich extrem herausfordernd, um das irgendwie können, ja, ein Umdenken, Anstoss geben, zum Umdenken. Und da finde ich eigentlich, dass man von Kranken gesund weggehen und einfach sagen, dass was wir erleben, ist eine natürliche Reaktion auf unsere Umwelt. Und hat nichts mit. Also das ist, auch trotzdem finde ich es wichtig, dass man uns die psychische Krankheit zugesteht, weil wir alle in dem Moment, wo es schwarz auf weiß steht, Label wird systemrelevant.
Madness ist eine Wortkreation, da schreibt ihr auch, wo auf der einen Seite Madness hat oder der Wahnsinnige, das Wahnsinn und das andere das Nest. Oder? So. Habe ich überhaupt eine Chance, wo nie explizit eine psychische Krankheit habe, überhaupt in das Nest von euch zu kommen? Oder ist es einfach Grundbedingung, ich muss die Erfahrung gemacht haben, sonst kann ich gar nicht zu euch gehören?
Nein, aber ich finde es extrem mächtig, weil ich einfach gesehen habe, es gibt ganz viele so Organisationen und so, und dort sind noch immer auch die Fachpersonen, die wie mitmachen. Und bei uns ist es einfach so im Team inne. Wir haben alle den Background, aber wir haben ja die Ressourcen. Und wenn wir die Ressourcen haben, es gibt andere grosse Veranstaltungen in der Schweiz, wo dann halt so ein paar Betroffene dabei sind, die mitorganisieren, und dann hat man halt wieder die, die aber die eigentliche Verantwortung haben und so. Und das finde ich einfach so unser Alleinstellungsmerkmal. Aber wir haben auch so eine Support-Kategorie, wo Leute wie das können irgendwie unterstützen. Und ich finde, das hat eine Existenzberechtigung. Dass wir wirklich im Team sagen, wer ins Team kommt, hat den Background, weil wir es eben auch als Ressource sind.
Es macht auch einfach etwas mit einem Raum, wenn man wie weiss, okay, und wir teilen alle gewisse Erfahrungen. Also einerseits gibt es mega viel Vertrauen. Und andererseits gibt es so viele Sachen, die man nicht ansprechen muss und nicht irgendwie gross diskutieren muss, weil es einfach allen klar ist. Weil halt alle irgendwie schon mal mehrere Monate oder Jahre in einer Klinik sind. Und dann, so sympathisch du mir bist, es würde einfach den Raum ändern, wenn jemand dabei ist, der das nicht mitbringt.
Ja, wir sind einfach auch ein exklusiver Rahmen.
Mega. Also du könntest, wenn du willst, könntest du unser Sugar Daddy sein und uns ein bisschen mit Geld supporten. Dann da würden wir natürlich nicht Nein sagen, weil wir brauchen ein bisschen Geld für unsere Veranstaltung, die wir planen.
Verstehst du, wenn du jetzt nicht 10 gesagt hättest, aber Sugar Daddy. Also da ist, es gibt keine schlimmere Anwertung, die mir jemals jemand gesagt hat. Immer so offenen Rahmen.
Ich glaube, du vertreibst das.
Ich vertreibe es, definitiv.
Gut. Sonst entschuldige
ich mich. Nein, definitiv nicht. Also, exklusiver Rahmen, aber der exklusive Rahmen hat seine Berechtigung. Oder? Da gehöre ich daraus raus. Jetzt, in aller Munde ist also die Inklusion und Inklusionsansätze. Oder? Nicht nur im Behindertenbereich, sondern eben auch im sozialpsychiatrischen Bereich. Dann strebt der klassisch inklusive Ansatz oder den Moment gar nicht an. Jetzt in Madness. Jetzt nicht ihr als Personen, oder? So, im Madness ist es wirklich der Rahmen, den ich auch finde, der kann berechtigt sein. Oder? Es gibt auch andere exklusive Runden.
Ich glaube, es braucht die, nennen wir es mal, Exklusion, um die Inklusion gesellschaftlich zu fördern. Also ja, also ich frage mich jetzt auch gerade, was Also stößt dich irgendetwas an dieser sogenannten Exklusivität? Oder was ist so ein bisschen dein Hintergedanke?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich finde, es macht genau Sinn, dass die Exklusivität auch formt und auch ein Profil gibt. Aber natürlich bin ich jetzt als jemand, der sehr inklusiv denkt. Mehr als nur begeistert, in den exklusiven Rahmen zu kommen. Also ich strebe es exklusiv, ja, im Sinne von Inklusion.
Wir brauchen ja Leute wie dich, die nicht in dem Rahmen sind, die inklusiv sein möchten, damit wir nicht nur in dem Rahmen dürfen existieren und arbeiten und alles Mögliche, sondern halt auch in der ganz gängigen Gesellschaft dabei sein
können. Ich glaube, wir sind auch doch noch am Anfang zum... Also wir haben jetzt wie gefunden, wir sind jetzt die 9 Leute vom Kernteam. Wir bleiben mal so bis zu unserer ersten Veranstaltung und dann haben wir wieder Ressourcen, um mal zu schauen, wie wir weiter wachsen. Oder? Und mein Wunsch ist, also das haben wir jetzt untereinander noch nicht besprochen, aber mein Wunsch wäre sicher, wenn wir würden grösser werden, dass irgendwann auch Leute kommen, die keinen Background haben, also keine psychische Erkrankung haben, aber sehr interessiert sind, um können vielleicht auch Menschen helfen, die sie kennen, die eine psychische Erkrankung haben, um einfach ein bisschen darauf zu sensibilisieren. Und ich fände es mega cool, wenn wir blöd gesagt, die Kranken und die Gesunden zusammenbringen und irgendwie so einen schönen Austausch stattfinden kann, passieren wird.
Es ist mal weit weg vom Ansatz vom Helfen, aber vom Lernen. Mhm. Oder? Weil ich merke, ich lerne unglaublich viel, genau in solchen Begegnungen, wo ich aber nie den Anspruch habe, zu helfen. Oder? Mhm. Sondern,
ich glaube, aber du hilfst auch schon, wenn du schon nur Interesse zeigst. Finde ich, ist das schon eine Hilfe. Also mir hilft das mega, wenn ich an äußere, ich habe eine Angsterkrankung und du bist einfach schon interessiert daran. Das heisst jetzt nicht, dass jeder muss irgendwie interessiert sein an meiner Krankheit, aber es zeigt irgendwie wie auch einen gewissen Respekt, den du hast vor mir und von meiner Geschichte, dass du das wahrnimmst, okay, dieser Person, die hat etwas durchgemacht und das finde ich mega cool und das ist schon eine Hilfe. Und wenn du jetzt nicht Öffentlichkeitsarbeit würdest machen, ist das schon eine mega Hilfe, finde ich.
Mhm. Danke vielmals. Wenn jetzt so meine, ist das also so ein Lernfeld für Externe. Also ich glaube, es ist auch ein Lernfeld für euch, oder? Ich glaube, ihr habt in dem Mennest auch etwas gefunden, das euch profiliert und wo euch ein Stück weit einen Weg ermöglicht, den ihr sonst nicht könntet ermöglichen. Gibt es denn eine Vision, wo hinter dem Hier und Jetzt, wo das Mennest ausmacht?
Also, ich sehe einfach den Ursprungsgedanken, oder? Das Zusammenkommen von einem Team, wo man einerseits, eben, das hat vorher, glaube ich, der Nick schon gesagt, jede Person bei uns ist eh schon individuell kreativ. Und das ist auch schon, glaube ich, für viele recht stabilisierend oder dort die Lebensqualität vielleicht auch so ein bisschen erhöhen, oder weil man sich in dem kann ausdrücken. Und das war die Ursprungsidee gewesen, dass man so einmal im Jahr wie ein gemeinsames kreatives Produkt hat, wo wirklich viele Leute mit dem Hintergrund zusammenkommen und partizipieren. Und in dem Jahr haben wir jetzt gesagt, in Form von einer Veranstaltung, es könnte nächstes Jahr alles sein, ob wir jetzt irgendwie in der Mad Pride etwas Grosses machen oder ob wir eine Dokumentation machen oder zusammen auf die Strasse gehen wollen, einmal im Monat. Es spielt wie gar keine Rolle. Aber das ist für mich so ein bisschen das Herzstück. Und dann haben wir ja jetzt so andere Bereiche im Sinn, wie zum Beispiel ein Podcast. Und das ist auch mega wertvoll, weil sie dem natürlich das Ganze unterstützt. Aber Podcasts in dem Bereich gibt es wie schon einige. Also ich weiss jetzt zahlenmässig nicht. Aber ich habe das Gefühl, ein Leistungsmerkmal sind die einmaligen jährlichen Events. Und wie gesagt, das übergeordnete Ziel ist immer Enttabuisierung, Entstigmatisierung und Normalisierung vom psychischen Leidensdruck.
Also wenn ich darf anhängen, ich sehe es nicht einmal so weit, dass die Vision ist, irgendwie etwas auf beide Stellen als Veranstaltung, sondern dass wir allein schon den Pool geschaffen haben und jetzt ein Pool sind von Leuten, finde ich schon eine Vision, die Wirklichkeit geworden ist. Wenn man so vergleicht, ja, auch jetzt in unserem Alter, knapp 30 oder auch jünger, hat man sich immer eine Gruppierung gesucht, wo man dazugehört. Man möchte immer irgendwo dazugehören. Früher habe ich irgendwie zu den Punks gehören, andere zu den Metalheads, andere zu den Hip-Hop oder weiss ich wo. Und ich finde es mega schön, dass ich hier bei der psychisch Kranken jetzt im Pool sein, wo mir aber auch Halt gibt, oder? und ich mich in dem auch verwirklichen kann und auch Energie schöpfen kann aus dem Pool, aus dieser Gemeinschaft, oder? Und das eben, das muss ja nicht heissen, dass sie dann einfach strikt nur die Leute willkommen sind. Also so faschistisch sind wir nicht, dass es dann nur die erlaubt sind, die auch krank sind, sondern wir möchten das ja irgendwann öffnen und dass alle willkommen sind, oder? Wir haben schon eine Vision erreicht.
Ja. Wenn ich anknüpfe, und du hast vorhin noch erzählt, Jennifer, ich bin in der Klinik, manchmal längere Zeit in der Klinik gewesen, und ich dich würde fragen, ist es denn nicht eher die Rahmung von der psychischen Krankheit, zum Beispiel durch psychiatrische Kliniken, die stigmatisieren und nicht einfach nur Krankheit?
Ich glaube, es trägt sicher dazu bei. Jetzt gerade zum Beispiel ein Klinikaufenthalt macht ja etwas mit einem Lebenslauf, den man nachher auf einem Arbeitsmarkt wieder verwenden muss. Es ist wie so, wenn man das nicht hat und sein Lebenslauf lückenlos ist, dann muss man vielleicht mit der arbeitgebenden Person nicht darüber reden, dass man mal krank war. Aber wenn dort halt eine halbjährige Lücke ist, dann kann man entweder lügen und sagen, ja, ich bin halbes Jahr auf Südamerika reisen. Oder man sagt halt, hey, ja, schau, ich bin mal krank gewesen, akut, und habe Hilfe gebraucht und habe mir die geholt. Und ich kehre es halt dann auch mega gern so um, dass ich finde, okay, und ich habe einfach mega viel daraus gelernt über mich selber. Ich weiss ganz genau, wo meine Grenzen sind. Ich weiss, was geht, was nicht geht. Und ich persönlich finde jetzt, das ist für Arbeitgeber die ein riesen Vorteil. Wenn ich Arbeitgeberin wäre, ich würde lauter Leute einstellen, die mal psychische Erkrankung hatten.
Ich finde es mega wichtig, was du sagst. Also ich war 4 Jahre arbeitsunfähig und bin erst vor 1,5 Jahren wieder zurück in den ersten Arbeitsmarkt. Und zuerst eben lang arbeitsunfähig, dann stationärer Aufenthalt, Tagesklinik und dann wieder Aufbautraining im zweiten Arbeitsmarkt. Das heisst, mit 2 Stunden angefangen, 3, 4, 5 bis 8 Stunden am Tag. Und das ist eben, und dann ist man 4 Jahre weg vom Arbeitsmarkt. So, und was sagt man denn, wenn man eine Bewerbung schreibt? Die Lücke von 4 Jahren. Oder bei einem halben Jahr eben kann man sagen, man war im Ausland oder man hat kreative Pausen gemacht oder so. Und dann ist einfach ganz klar, muss man offen und ehrlich sein. Weil was will man sonst sagen? Oder? Also, zum Teil haben sie uns auch gesagt, ihr könnt auch sagen, wenn ihr wollt, ihr habt eure kranke Mutter, die heim pflegt. Also so einfach. Und ich finde, hey, nein, irgendwie nicht. Ich will ehrlich sein. Ich will ja dann auch in einem Betrieb arbeiten, wo das okay ist und akzeptiert wird, dass ich eine Krise durchgemacht habe. Und ich glaube, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man sich selber gibt. Wenn ich mega ängstlich dort hingehe und sage, ja, ich bin 4 Jahre krank gewesen. Oder wenn ich selbstsicher herangehe und sage, ich bin 4 Jahre krank gewesen, aber jetzt geht es mir gut und ich habe viel daraus gelernt und ich glaube, ich wäre eine mega Bereicherung für euch. Dann kann man mega viel machen daraus. Oder? Und genau so habe ich es auch gemacht und mega glücklicherweise in der Corona-Zeit einen Job bekommen in der Eventbranche, wo ja jetzt immer noch ziemlich stillgelegt ist wie Corona. Und darum ja, finde ich ganz klar, also das ist mega wichtig. Ja.
Ich höre daraus heraus auch, dass ihr, wie gesagt, Diversität wollen wir ja weniger als Problem sehen, sondern als Bereicherung, als Ressource. Aber das ist ja noch ein Weg, oder? Den müssen wir ja noch lernen. Wir müssen ja lernen, wie kann jemand, der die Erfahrung mitbringt, oder? Und vielleicht auch andere Perspektiven hat und andere Bewältigungsstrategien entwickelt hat, wie kann das für mich als Betrieb, oder? Zu einem Erfolg führen oder zu einem gelingenden Moment. Hat denn da Madnest eine gewisse Funktion oder könnte es da vielleicht ermöglichen, was sonst nicht möglich ist?
Ich glaube, es könnte schon werden. Also eben, wir sind immer noch ein Sandkasten, würde ich sagen, mit vielen kleinen Kindern, die noch am Sendeln sind und immer mehr und mehr anfangen, ein Schloss oder eine Burg zu bauen und dann mal schauen, was daraus entsteht. Und eben Madness, wir haben uns am Anfang, oder wo Simon und ich uns kennengelernt haben, wo wir uns gegenseitig so ein bisschen pusht haben, mal, das machen wir, macht das jetzt Simon, gründet jetzt Madness endlich, hätte man nie gedacht, dass wir jetzt so weit sind in knapp 2 Jahren, wo wir sind. Und es ist vielleicht für gewisse, ja, haben wir ja noch gar nichts erreicht. Aber für uns ist es eben mega Erfolg. Wir dürfen jetzt auch da sein, mit dir dürfen einen Podcast führen über die Thematik, über Mental Health, wo wir einfach so als Einzelperson wahrscheinlich niemals geschafft hätten.
Ja, ich merke es so bei mir selber. Ich habe ja eine lange eben stationäre Geschichte Psychiatrie und eine IV-Rente. Und durch das habe ich sozusagen das Privileg, dass ich mich sehr intensiv jeden Tag mit dem Thema auseinandersetze. Aber in jedem Bereich von Aktivismus. Ich finde es mega schön, das Bild, das du gerade gezeichnet hast mit dem Sandkasten. Ich glaube, wir müssen in das reinwachsen. Weil ich glaube, wenn wir wirklich Gehör finden in der Gesellschaft, müssen wir so viel lernen über wie zum Beispiel Stigmatisierungsmechanismen funktionieren, wie Psychiatriegeschichte verlaufen ist, zum Beispiel in der Schweiz, Mad History, die Geschichte des Wahnsinns. Es gibt so viel zu lernen, um wirklich nachher können, vielleicht sogar mal an einen Tisch sitzen und so können argumentieren, dass man auf einer politischen Ebene auch dann wiederum das Gehör findet. Und das finde ich, ja, das ist, glaube ich, etwas, wo alle bei uns irgendwie haben, so die Offenheit und auch einfach Interesse am Thema, wie man es halt mit seinem Lebensentwurf kann leben. Und etwas, was mir noch vorhin in den Sinn kam, was mir noch wichtig ist, du hast gefragt wegen der Psychiatrie, inwiefern das die einen kann prägen kann. Psychiatrie ist für mich wie eine Deutungshoheit. Und wenn ich mit einer Psychose da reinkomme oder wenn ich Stimmen höre, dann komme ich Medikamente über, dass das weggeht. Und das ist etwas, was ich lerne. Und ich habe etwa 7-8 Jahre lang gebraucht, um zu erkennen, dass die Inhalte von meiner Psychose für mich ein mega wertvolles Werkzeug sind, um über mich nachzudenken. Aber ich bin kein einziges Mal über die Inhalte gefragt worden. Und das ist jetzt noch eine andere Prägung, die ich jetzt mega, mega extrem als extrem erlebt habe und wo mich extrem in meiner Persönlichkeitsentwicklung mitgehemmt hat, weil mir niemand die alternative Deutungshoheit gegeben hat.
Ich erlebe auch natürlich auch sehr sprachgewandt. Also es braucht ja auch Sprache, um die inneren Welten oder, und auch die Belastungen auch können transparent zu machen und auch können ein Stück weit greifbar zu machen. Jetzt ist ja immer so noch der kreative Akt, oder? Soll der kreative Akt auch ein Stück weit dazu führen, auch in inneren Welten oder die Welten, die belastend sind, die auch transparent zu machen, die auch zu zeigen?
Ja, ich denke, sie spielt sicher immer mit. Also wie der Nick vorher auch mit dem The Cure-Beispiel gesagt hat, ich glaube im Endeffekt, also wenn ich Text schreibe, wo meine Krankheitsgeschichte einen grossen Einfluss darauf hatte, dann mache ich da nie aus einem Ding raus so, ich würde mich jetzt auf dieser Bühne möglichst Blut ausziehen und ihr findet es nachher mega geil. Sondern mir geht es immer darum, vielleicht steht irgendjemand im Publikum, der nachher findet, shit, die Person hat das auch erlebt und ich bin jetzt nicht alleine. Für mich geht es im Endeffekt mit so Expositionssachen, die ich rausgebe, immer darum, dass irgendjemand sich nachher verstanden fühlt und sich kann identifizieren und natürlich auch ein gewisses Verständnis nachher rum ist für Sachen, wo man sonst vielleicht keinen Berührungspunkt hat.
Wir sind ja in einer Organisation, wo Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen ausbildet. Und das sind ja auch sogenannte Fachleute, die dann Betreuung zur Verfügung stellen, auch im sozialpsychiatrischen Bereich. Mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, was macht für euch eine gute Betreuung aus? Was macht für euch gute Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin aus. Ihr, die sagt, hey, in dem Moment bin ich mal froh gewesen oder dankbar gewesen oder was auch immer und das hat es ausgemacht.
Für mich ist mega klar Fragen stellen. Für mich hat alles gekehrt mit Betreuungspersonen, sobald mir jemand etwas gefragt hat, das nicht auf ihrem Notizzettel oder so gestanden ist, sondern einfach ehrliches Interesse, das von Herzen kommt, an mir als Person. Und nicht, wie kann ich jetzt den Fall so schnell wie möglich und effizient wie möglich irgendwie durcharbeiten. Ich habe jetzt leider gar kein Beispiel für so eine Frage, aber wo ich wieso gemerkt habe, okay, das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was die Person irgendwie in der Schule gelernt hat oder so.
Ja, ja. Also du willst nicht verwaltet werden?
Ja, das ist ein sehr guter Ausdruck. Das würde ich lieber nicht.
Also bei mir ist es ähnlich. Ich finde auch Empathie ist das bei mir. Ich habe 5 verschiedene Therapeuten durchgemacht. Hypnosetherapie, Gesprächstherapie, Expositionstraining. So. Und bei gewissen, und darum habe ich ja so viel durchgemacht, weil bei gewissen habe ich einfach nicht gematcht. Irgendwie. Ich hatte das Gefühl, die haben eben ihren Lebenslauf, wo sie durchgehen wollen. Und dann war das erste Gespräch so, also erzähl mal von deiner Kindheit. Also erzähl mal, ich finde so, ja, ich würde gerne mal irgendwann mal von dem erzählen, aber jetzt lernen wir uns doch zuerst mal kennen. Irgendwie. Ich möchte wissen, wer du bist, du möchtest wissen, wer ich bin. Und dann können wir mal irgendwie ins Tiefe runtergehen. Ich habe kein Problem, von 0 auf 100 gerade zu erzählen, hey, das ist passiert, no problem. Aber so möchte ich irgendwie auch nicht therapiert werden, ist das Gefühl. Irgendwie. Und so war es eben auch oft, gewesen, dass entweder gar nicht runtergegangen ist, tief, was ist passiert, sondern immer nur oberflächlich geblieben ist. So, wie war deine Woche? Gewesen? Ja, die war eigentlich gut, gewesen, aber hey, eigentlich geht es mir nicht so gut. Irgendwie. Und aber auf das nicht so wirklich eingegangen ist. Und darum finde ich eben auch, wie Jennifer gesagt hat, ehrliche, von Herzen irgendwie kommen, Interesse. Ich weiss, man muss natürlich auch einen gewissen Abstand bewahren. Natürlich, ja, wäre ja nicht professionell, wenn man das nicht machen würde.
Ist das auch nicht? Braucht Professionalität und jetzt aus deiner Sicht, braucht eine Distanz. Ich vermittle immer, definiere nicht Distanz, sondern professionelle Nähe.
Ja, also ich, für deinen Schutz würde ich sagen, also wenn du jetzt mein Psychiater wärst oder Psychologe, dann würde ich schon finden, hey, lass das nicht zu nahe an, wenn ich dir etwas erzähle. Vielleicht geht es dir auch nicht nahe. Vielleicht ist das ja nicht so, findest du nicht so schlimm, was mir passiert ist, vielleicht, oder? Aber ich könnte jetzt nicht mit einem Psychologen reden, der jetzt nicht mehr würde anfangen zu brüllen, wenn ich ihm mit so meine Story erzähle. Das ist einmal passiert und ich finde so, nein, lieber nicht.
Voll, da wollte ich auch noch sagen, so, bitte lied nicht mit. Ja. Also vor allem, wenn ich dir etwas erzähle, wo ich gerade nicht drin bin, wo es mir gerade nicht mega mies geht und dann erzähle ich irgendetwas, was vor 10 Jahren passiert ist, weil das halt vielleicht gleich noch einen Einfluss hat auf mein jetziges Leben. Wenn du dann nachher mehr am Leiden bist als ich, dann frage ich mich, also sorry, wer zahlt jetzt für diese Stunde und wer nicht?
Ja.
Also da finde ich so, das ist dann wie so die Frage mit der Empathie auch, wo kehrt es denn?
Mhm. Also natürlich, wenn es geschmeichelt ist, das falsche Wort, wenn jetzt jemand brüllen würde, aber es ist so, ja, nein, ich fände das nicht okay irgendwie.
Ja, ja. Grenzt euch ab auf eine liebevolle Art. Ich glaube so.
Wenn ich mit dieser Haltung komme, wir definieren doch eine professionelle Nähe, dann würdet ihr das eher als nicht entsprechend, nicht stimmig finden. Einfach aus der Idee heraus, dass die Distanz ja immer auch die Weite sucht.
Mal. Also ich glaube, wenn zu mir jemand kommt und bei meinem ersten Gespräch findet, hey, look, definieren wir das doch zusammen, die professionelle Nähe, finde ich das mega super, weil dann kann ich ja mitreden und kann ja sagen, was mir wichtig ist. Und von dem her, mega schön. Und man merkt, wie dass sich die Person, also wie du jetzt gerade gesagt hast, eben Distanz macht so einen Abstand und so. Da merke ich, du hast dir Gedanken gemacht über das und das ist dir wichtig und dann bin ich schon voll dabei.
Aber wenn ich nur schon gehört habe, dass die professionelle Nähe mit dir muss abgesprochen sein.
Ja, mega fest.
Oder sie kann nicht nur von mir kommen.
Nein.
Ich.
Ja, also bei mir hat die professionelle Nähe etwas damit zu tun, dass man eigentlich irgendwie jetzt auf eine Augenhöhe kommen. Aber das ist für mich recht schwierig, also wenn wir jetzt vom Therapiesetting ausgehen, weil der Mensch, der mir gegenüber sitzt, hat das studiert, hat einen extremen Wissensvorsprung und man hat immer die Tendenz von der Hierarchie, aber ich finde, die Therapeutin kann das auflösen, indem dass er oder sie nicht den Anspruch hat, besser etwas für mich zu wissen, als ich für mich selber. Und dann findet bei mir so Nähe statt. Also mein Therapeut gibt mir Konzepte, ich kann anhand von denen mich reflektieren oder Therapiesettings und so. Aber am Schluss entscheide immer ich, ob jetzt das für mich stimmt. Und ja, er hat einfach nicht über meine Gefühle zu entscheiden und er hat auch nicht wirklich ein Problem zu lösen, weil ich das am Schluss irgendwie selber muss. Aber er kann mich begleiten.
Darf ich noch gerade bei dir bleiben? Wir sind jetzt am Schluss von unserem Podcast. Ich habe 1000 Themen noch mit euch, 1000 Fragen, 1000 Inhalte. Wir holen da einen anderen Ort nach. Ich würde gerne mit euch noch so einen Open Space machen. Oder etwas, was ihr im Zusammenhang mit Madnest oder mit euren Ideen, mit euren Visionen wollt geben. Also ich würde gerne dir, Simon, dir, Nick und dir, Jennifer, einfach ganz kurz so sagen, hey, da wäre meine Botschaft oder meine Idee.
Ich kann eigentlich nur sagen, dass ich mega dankbar bin, dass das existiert, dass wir zusammen existieren, dass eben eine grosse Akzeptanz untereinander vorhanden ist. Ja, mich berühren vor allem so die kurzen kreativen Prozesse, wo irgendwie das Logo entwickelt worden ist oder so Sachen. Und ja, einfach für die Menschen, weil es ist schon so ein Kosmos, wie du vorher gesagt hast, Jen, wo man sich irgendwie ein bisschen entspannen kann, weil man so viel nicht muss sagen.
Danke vielmals, Simon. Nick?
Ich muss ehrlich sein, ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet auf das Gespräch. Darum habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass etwas gefragt wird. Aber sonst, ja, versuchen die Menschen einfach so nehmen, wie sie sind und nicht versuchen zu schubladisieren. Also eben, es ist heuchlerisch, weil ich mache das auch. Jeder von uns tut schubladisieren und es passiert unterbewusst, aber wenn man merkt, es passiert gerade irgendwie, man tut jemanden verurteilen, obwohl man die Person nicht kennt, dass man den Switch macht und versucht, sich selber einzureden, hey, so, nein, das war nicht gut gewesen, dass ich das gemacht habe. Ich gebe dieser Person eine Chance, irgendwie die richtig kennenzulernen, so wie sie ist und so nehmen, wie sie ist. Und ich muss extrem auch an dem lernen. Und es ist genau das, Was für mich das Schlimmste ist in meinem Krankheitsbild, wenn mich Leute bewerten. Und ich bewerte Leute ständig und versuche das mega fest zu lernen, dass es nicht mehr passiert oder auf ein anderes Jahr passiert. Sind mehr miteinander statt gegeneinander.
Danke, Nick. Jennifer.
Ich glaube, mein Wunsch ist vor allem, dass man miteinander in Dialog treten. Ob betroffen oder nicht betroffen. Dass wenn Leute jetzt denken, ah, weißt du, da Madness, wenn sie dann anschauen, hey, ja, schaut doch, was wir machen und meldet euch auch bei uns. Und vielleicht auch, wenn jemand in eurem Umfeld betroffen ist und ihr wisst vielleicht die Diagnose von dieser Person, dann informiert euch doch mal über die Krankheit und geht aber nicht davon aus, dass all diese Punkte auch auf eure angehörige Person eins zu eins zutreffen. Das finde ich einen sehr schönen, ich fühle mich sehr wertgeschätzt, wenn Menschen sich selber informieren über Sachen und dann aber nicht mit so einem, ah, ich weiss jetzt, wie es läuft, Attitude herkommen.
Es hat mal ein Gast bei uns gesagt, der so auf dem Weg war, Autismus näher zu bringen. Und er hat gesagt, wenn ihr einen Autist kennt, kennt ihr einen Autist und nicht alle. Also mit dem, hey, danke vielmals, dass ihr da gewesen. Es war unglaublich lustvoll gewesen. Danke vielmals, dass ihr da gewesen. Das war der Podcast Kulturzyklus. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wollt, Zurückmeldungen oder Rückmeldungen machen jetzt zu Madness, schreibt doch an kulturzyklus@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen. Auf Wiederhören. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen. Ihr könnt ihn hören auf der Homepage der Ost, aber ihr könnt ihn auch abonnieren auf Spotify und auf Apple Podcast. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.